wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Aber die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ein bisschen Hockey, momentan ein bisschen schwierig. Wir haben ja auch letzte Woche entschlossen, die Sendung ausfallen zu lassen. Haben uns jetzt aber entschlossen, Roundtable einen kurzen aufzuzeichnen, um vielleicht auch so ein bisschen Ablenkung zu schaffen. Mit dabei sind Bernd Schwickerath und Sebastian Böhm. Grüß dich, Bernd. Servus, Sebastian.
Hallo, Christoph.
Also, ich glaube, wir können auch im Ton so ein bisschen... ja, ein bisschen ruhiger werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist auch total schwierig. Ich meine, das ist einfach mein Job, über Sport zu sprechen und eigentlich auch gute Stimmung zu verbreiten. Ich weiß nicht, ob es euch, wenn ihr Texte schreibt, ein bisschen leichter fällt, aber ich bin jetzt am Wochenende ja hier in Leipzig, moderiere da bei Sportradio Deutschland, Sportradio NRW. Nächste Woche ja mal schauen, ob ich Eishockey kommentiere, aber dann wäre ich halt wieder in einem Eisstadion. Da gibt es das zweite Thema Corona auch noch. Alles ein bisschen zerrissen alles und ich weiß ganz ehrlich nicht so wirklich, wie ich mit dem Ganzen umgehen soll. Jetzt auch inhaltlich, also wenn wir über Sport sprechen, kriegen wir die Kurve da mal rüber zu Russland und der Ukraine. Wie thematisieren wir das? Kann man Sport momentan feiern? Ich habe ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen ratlos, vielleicht hat man es auch.
Also ich finde schon, dass man Sport vernünftig nach wie vor darstellen kann. Und klar, wenn der Krieg Auswirkungen auf den Sport hat, muss man darüber reden. Aber ich finde, es gibt auch noch genug Sportthemen, die mit dem Krieg nicht zu tun haben. Und ich finde, die muss man genauso gewissenhaft dann transportieren, weil es einfach, also erstens, weil es der Job ist und zweitens, weil ich wirklich der Meinung bin, dass Sport nicht nur jetzt in Kriegszeiten, sondern auch generell vielen Leuten Ablenkungen liefert vom Alltag und das für die ein wichtiger Teil ist. Und ich finde, deswegen muss man da auch ganz gewissenhaft rangehen, weil die Leute, die auch da dafür Geld ausgeben, dass sie Informationen erhalten, das einfach auch verdient haben, dass man das gewissenhaft bestmöglich macht. Und deswegen, man kann natürlich immer sagen, Sport ist völlig trivial, weil im Verhältnis zu ganz vielen anderen Themen ist er das. Aber ich finde ihn trotzdem nicht unwichtig, weil er halt eben viele andere Themen erträglicher macht.
Das ist natürlich sehr professionell, wie du das darstellst. Würde ich auch gerne so von mir behaupten, dass ich so professionell damit umgehe. Ich habe das Problem, dass ich jeden Tag zwei Zeitungsseiten, manchmal drei, am Wochenende sechs Zeitungsseiten füllen darf. Also nicht alleine mit meinem Team. Aber ich bin derjenige, der sich Gedanken macht, was wohin kommt, was wir wie groß spielen und, und. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir seit Donnerstag vor einer Woche eigentlich jeden Tag die Sinnfrage stelle. Ist nur eben auch so und deswegen glaube ich, ist es auch gut, dass wir das jetzt hier machen und dass wir das aufnehmen, weil es gibt ja, diese Berührungspunkte sind ja bei diesem Konflikt extrem groß. Also wir brauchen auch nicht drüber reden, dass es nicht in der Welt ganz grauenvolle Konflikte gegeben hat, die uns nie daran gehindert haben, über Eishockey zu reden, zu lachen und Spaß zu haben und sonst irgendwie. In dem Fall ist es aber nun mal so, dass angeblich ja der Lieblingssport dieses Menschen, der gerade für ganz viel Unheil auf der Welt sorgt und viele Menschen einfach auch Angst haben jetzt zu Hause, weil dieser Mann da seine, ich weiß es nicht, darüber sollte man gar nicht reden, den Fehler sollte man nicht machen, dafür schalten die Leute auch nicht ein. Aber also der mag halt nun mal Eishockey. Es gibt viele Berührungspunkte generell, weil Russland einfach ein wichtiges Land ist im Eishockey und deswegen ist es auch für mich okay und wahrscheinlich auch seriös, über diese Themen dann auch zu reden, muss man auch drüber reden, weil es eben ganz wichtig ist, weil Eishockey natürlich auch dazu beigetragen hat, dass man diesen Menschen vielleicht ernst genommen hat, dass man ihn unterschätzt hat. Ja, also ich habe mir jedenfalls nochmal auch für einen Text, den ich geschrieben habe, ich auf Twitter habe ich schon mal angekündigt und habe das Video geteilt. Aber ich kann nur jedem nochmal empfehlen, einfach Putin und Hockey einzugeben und sich diese 1,5 Minuten von diesem All-Star-Spiel, das vor einem Jahr stattgefunden hat, ich glaube in Sochi war es, sich das nochmal anzuschauen. Es tut man sich natürlich immer leicht, irgendwie dann zu sagen, man hätte alles wissen können, man hätte alles vorausahnen können, aber diesen Narzissen da zu sehen, wie er da übers Eis stolpert und alle ihm zur Seite gehen, damit er dann 8 Tore schießen kann, sich dafür feiern lässt und wie es ihn dann zum Schluss auf die Fresse haut auf diesem roten Teppich. Also da bin ich im Moment sehr Mensch, da freue ich mich im Moment einfach sehr drüber, immer wieder ihn da scheitern zu sehen. Was mich nur erschreckt, ist, welche Menschen da noch auf dem Eis sind, zum Beispiel Slava Fetisov, Sergei Fedorov, das sind die zwei, die im letzten Moment im Gegensatz zu Putin selber gesehen haben, dass da plötzlich ein roter Teppich liegt, wenn der seine Ehrenrunde da dreht, und die versuchen das noch aufzuhalten, also wirklich absolute Speichellecker, mit die besten Eishockeyspieler der Welt und oder die das Eishockey jemals hervorgebracht hat. Und es tut mir wirklich leid. Das mag nicht seriös sein und es mag auch nicht sehr clever und durchdacht sein und auch nicht sehr differenziert. Aber ich sehe diese ganzen Menschen, obwohl sich eigentlich seit dem letzten Donnerstag da nichts hätte dran ändern können, aber ich sehe diese Menschen auch als Eishockeyspieler komplett anders mittlerweile. Ich habe da keine Freude mehr dran. Ich habe mir früher Highlight-Videos von Sergei Fedorov angesehen und sowas. Aber Leute, die dazu beigetragen haben, dass dieser Mann in dieser Position ist und wenn sie auch nur einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben, die widern mich einfach nur an.
Ja, bin ich total bei dir. Und ich finde ja auch, dass man unterscheiden muss zwischen Leuten, die einfach in Russland geboren sind, ein russischer Eishockeyspieler sind und irgendwie mit der Nationalmannschaft Erfolge feiern und dann kommt da halt Putin aufs Eis und überreicht die Medaille, dass du da nicht wegrennst und irgendwie sagst, geh weg von mir und sowas, das kann ich absolut nachvollziehen. Ne? Also es geht da nicht darum, dass einer alleine oder eine alleine hier den Widerstand anführen muss. Aber es gibt ja trotzdem Unterschied zwischen, okay, ich bin halt irgendwie Teil dieses ganzen Dings und muss halt gewisse Sachen mitmachen, bis ich unterstütze ihn aktiv und ich trage halt zu der Propaganda bei. Und da sind wir natürlich beim Eishockey in der besonderen Situation, dass nicht nur Putin halt immer die Nähe zum Eishockey gesucht hat, weil er halt weiß, welche Wirkung das innen- und außenpolitisch für Russland hat, sondern vor allen Dingen auch die Eishockey-Szene den Kontakt zu ihm gesucht hat und ihn hofiert hat. Weil mir kann ja niemand erzählen, dass Fetisov und Fedorov da irgendwie unter Folterandrohung gezwungen werden, an dem Spiel teilzunehmen und zur Seite zu gehen. Mir kann auch niemand erzählen, dass Alexander Ovechkin dazu gezwungen wird, ihn so abzufeiern. Ne? Und das sind alles freiwillige Entscheidungen meiner Meinung nach. Vielleicht nicht ganz so freiwillig, wie das hier ist, dass da ein anderer Druck herrscht, verstehe ich auch. Aber man sieht ja an vielen Beispielen, die eben sich nicht so gemein mit ihm machen, dass man es halt nicht machen muss. Und wer bewusst diese Entscheidung trifft, das gemacht zu haben und ihn hofiert zu haben und davon natürlich auch persönlich profitiert zu haben, der muss jetzt auch mit den Konsequenzen leben, ne? Mit den negativen Konsequenzen, die jetzt durch eine Verbindung zu Putin irgendwie mit ihm assoziiert wird.
Ja, und wenn ihr Fedorov und Fetisov schon angesprochen habt, das sind natürlich jetzt große Spieler der 80er und 90er Jahre, aber Ovechkin ist halt einfach ein aktueller Eishockeyspieler und ja, einer der größten, bekanntesten russischen Athleten. Wir müssen ja auch darüber sprechen, dass das möglicherweise einer ist, der den All-Time-Rekord an Toren in der NHL bricht. Also das ist ja dann was tatsächlich für die Geschichtsbücher ist und einfach ja einer der Spieler überhaupt in dieser Sportart. Und ja, was mich dann schon, also ist, ich verstehe das schon, dass es schwierig ist, dann auf einer Pressekonferenz darauf angesprochen zu werden und auch mit Vorlauf vielleicht auch in der Fremdsprache sich dann dazu zu äußern. Aber wenn ich mir jetzt heute gerade noch das Instagram-Profil aufmache, und da ist halt immer noch Alex Ovechkin mit Wladimir Putin zu sehen, und dann selber zu sagen, dass er ja nicht into politics ist, ist halt einfach auch, also das ist dann halt ja auch schlechte PR-Strategie einfach. Also das ist dann zwar, es geht jetzt momentan nicht um PR in erster Linie, aber also wenn ich dann solche Aussagen höre, das kann doch einfach auch nicht sein. Wenn ich so einen Bekanntheitsgrad habe, dann muss ich mir doch dann irgendwie über ein paar Tage eine Strategie zurechtlegen, wo ich da irgendwie wieder rauskomme, um zumindest Gesicht zu wahren. Und dann, klar, wenn er jetzt natürlich jetzt ein Foto ändert, dann ist es eine Aktion. Das ist ja völlig klar. Aber es ist nun mal in seinem Instagram-Profil, auf seinem Account mit über 1,5 Millionen Follower, Alex Ovechkin mit Wladimir Putin zu sehen.
Und nicht nur das, sondern wir kennen ja alle die Geschichte von dem Putin-Team, was er gegründet hat. Also es ist ja nicht so, als hätte er jetzt irgendwie einmal gesagt, ich bin irgendwie ein stolzer, patriotischer Sportler und das war ein großer Moment, als der Präsident mich mal geehrt hat und habe ich davon ein Foto gemacht. Also selbst das müsste man ja schon verurteilen. Aber zwischen dem und anderen Sachen, die er gemacht hat, sind ja nochmal 50 Schritte zu gehen und die ist ja alle mit Stolz gegangen. Dieses Putin-Team, wo er da sich groß hinstellt und für ihn wirklich Wahlkampf, also konkrete politische Aktionen macht. Jetzt nicht sagen, ja, das ist mein Land, sondern er sagt innerhalb einer Wahl, wo es ja theoretisch zumindest, verschiedene Kandidaten gibt, sagt er, nein, ihr sollt alle diesen Kandidaten wählen. Das ist ja eine konkrete politische Handlungsaufforderung. Dann reden wir von 2014, als damals Russland die Krim annektiert hat. Da hat er ja dieses Foto auch bei Instagram hochgehalten, wo er dieses Schild in der Hand hält, wo drauf steht Save Children from Fascism. Und das ist natürlich ganz klar dieses russische Narrativ von damals, dass ukrainische Nazi-Horden irgendwie kleine russische Kinder oder russischsprachige Kinder umbringen würden. Und deshalb müsste Russland da einmarschieren und irgendwelche Teile annektieren oder irgendwelche Separatisten unterstützen. Und auch das ist ja eine ganz klare politische Botschaft von diesem Mann. Und sich dann hinzustellen und sagen, man sei unpolitisch und sei nur ein Sportler, ist ja komplett absurd.
Also ich versuche das wirklich irgendwie nüchtern zu sehen und auch da zu differenzieren. Und natürlich hat Ovechkin Familie in Russland. Natürlich muss man das alles bedenken. Es gibt viele Dinge, die wir uns, glaube ich, mit unserem westlichen Blick im Moment nicht erklären können. Also wie es zum Beispiel sein kann, dass es deutsche Politiker gibt, die jetzt immer noch draufsetzen, dass man auch Verständnis zeigen muss und dass man auf ihn zugehen muss und. Und ich glaube, vieles wird da erst so im Nachhinein rauskommen. Und wenn es natürlich um russische Sportler geht, die da in diesem System gefangen sind, dann glaube ich, kann man das nicht immer nur auf Geld reduzieren, sondern da geht es natürlich auch noch um andere Dinge und es geht um Konsequenzen für die eigene Familie und. Deswegen bin ich da bei euch, dass ich bei einer Pressekonferenz nicht erwarte, dass er in irgendeiner Form sich von Putin lossagt oder sonst irgendwie. Aber dieses kleine Zeichen, wenigstens dieses scheiß Bild zu löschen und da ein anderes Bild dran hinzumachen, also das muss man einfach erwarten können. Und ich kann tatsächlich auch nicht nachvollziehen, wie jemand, der seinen Reichtum darauf begründet, dass er in der Freiheit aufgewachsen ist, dass er oder in der Freiheit Eishockey spielen darf und sein Geld dadurch bezieht im Kapitalismus, dass er in einer Demokratie lebt. Ich weiß nicht, wie man damit zurechtkommen kann. Ovechkin sollten eigentlich alle Informationen zugänglich sein, die uns auch zugänglich sind und wie man damit leben kann, weiß ich nicht. Also es kann ich mir auch nicht vorstellen und dann halt dann auf die Familie zu gehen und die Familie dann vorzuschicken, das vielleicht als Argument dann auch zu benutzen, das zieht dann bei mir nicht mehr, weil er hat alle Möglichkeiten, seine Familie da im Moment rauszuholen und das zu machen, was nötig ist, um seine Familie zu schützen und dann eben auch nach außen zumindest mit einem kleinen Zeichen zu zeigen, dass er damit nicht mehr mitgehen kann. Ich finde, das ist nicht zu viel verlangt und ich finde es tatsächlich, also ich finde es einfach erbärmlich, weil wir gerade den Instagram-Account angesprochen haben, den habe ich auch gerade vor mir, was wirklich abgefahren ist. Also es sind ja mehrere Fotos mit Putin über die Jahre. Und weil ich eben auch Artemi Panarin folge, ist bei jedem einzelnen Putin-Bild dann immer erst noch gefällt Artemi Panarin. Das muss man, glaube ich, nicht überbewerten. Über Likes sollte man auch nicht reden. Aber du hast es vorhin schon angekündigt. Es gibt auch, erwähnt, es gibt auch Spieler, die anders damit umgehen. Und zwischen den Polen, Ovechkin und Panarin gibt es natürlich auch noch sehr, sehr viele russische Eishockey-Profis, die jetzt im Moment auch nicht den Fehler machen, irgendwelche Fotos mit Putin noch online zu haben.
Ich gebe allem oder fast allem, was du gesagt hast, mit, Sebastian. Ich würde bloß an einem Punkt widersprechen, weil du gesagt hast, dieses kleine Zeichen, das Foto zu ändern. Da würde ich sagen, das ist kein kleines Zeichen. Und dann sind wir vielleicht aber auch, da sind wir jetzt wieder beim Punkt, wie überhöht der Sport eigentlich ist und wie, ja, was stellen wir vor auf jetzt? Wir haben jetzt drüber gesprochen und morgen ändert Alex Ovechkin sein Profilbild. Das ist ja dann, das ist in allen, das ist auch dann Eishockey, das ist nicht Eishockey, sondern geht es um Sport, dann geht es um Politik. Das ist weltweit in allen Zeitungen wahrscheinlich der bekannteste russische Athlet oder einer der bekanntesten russischen Athleten. Ich würde tatsächlich sagen, es ist der bekannteste. Ich könnte mich da gerne verbessern. Ich habe ein bisschen überlegt, Medvedev ist weltranglisten Erster im Tennis, aber der ist halt einfach irgendwie, ja, finde ich jetzt für mich nicht so präsent und eben, ja, also es ist also jetzt da aus meiner Sicht auch weniger in der Schusslinie oder ich weiß nicht so in der Öffentlichkeit, aber stell dir vor, Ovechkin ändert dieses Profilbild, das ist dann doch auch eine riesen politische Aussage und dann hast du aber dann trotzdem wieder, also dieser völlig idiotische Satz, Sport und Politik sind getrennt, also ich weiß auch nicht, also wie man überhaupt nochmal die Chuzpe haben kann, diesen Satz überhaupt zu sagen, ist einfach eine absolute Frechheit. Weil wir ja alle wissen, also es ist ein Fakt, dass es einfach nicht so ist. Und stell dir vor, er ändert sein Profilbild, das ist ein Akt, der wahrscheinlich weltweit Beachtung dann hat.
Ja, aber hast du recht, war falsch formuliert, ja.
Ja, Moment mal, aber wenn er es lässt, ist es auch eine politische Botschaft. Also egal, ja, genau, was er das macht. Stimmt. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh Gott, der ist in einem Dilemma. Ja gut, Junge, du bist aber selbst reingegangen in das Dilemma. Dann mach doch gar nicht erst das Foto da rein. Also es ist ja nicht so, als wäre bis zu diesem neuen Angriffskrieg der Russen irgendwie alles super gewesen in dem Land. Und nochmal zu deiner Aussage mit der Familie, Sebastian, finde ich exakt genauso, weil ich finde dieses Argument lachhaft. Weil ihr wollt mir doch ernsthaft nicht erzählen, dass wenn Alex Ovechkin irgendwie sich da hinstellt und sagt, ja, ich war bisher immer für Putin, aber diesmal muss ich sagen, das gefällt mir nicht mit dem Krieg, ich wäre für Frieden, was ja sogar noch recht harmlos wäre, dass dann irgendwie sofort die Familie von Ovechkin irgendwie ins Lager kommt oder sowas. Also absurd. Das würde Putin noch niemals machen, weil Ovechkin viel zu beliebt ist. Und dazu noch ein Gedanke. Wenn er doch wirklich die Angst hat, dass wenn er nur einen falschen Satz sagt, seine Familie ins Lager kommt, warum feiert er diesen Mann dann so ab? Weil das wäre doch ein Punkt, der nicht abzufeiern wäre, oder?
Ja, ja, absolut.
Und ich habe auch gelesen jetzt in den letzten Tagen bei Leuten, die sich deutlich mehr mit diesem Thema beschäftigen und natürlich auch deutlich mehr Ahnung davon haben, dass Putin eigentlich nie bekannte Athleten und eben vor allem Sportlerinnen und Sportler, also in dem Sinn angreift oder ihnen dann was tut. Also klar, ich verstehe auch, dass man in einem Dilemma ist. Also wir reden uns da jetzt in unserer Situation vielleicht ein bisschen leichter, aber es ist trotzdem so, dass, wie ihr auch schon gesagt habt, Handeln hat halt Konsequenzen. Ja, und ich weiß auch, dass es für Markus Gisdol, kurz die Sportart gewechselt, leichter ist, jetzt von Lokomotive Moskau wegzugehen nach ein paar Monaten, als für Thomas Tuchel vom FC Chelsea. Aber natürlich muss sich auch Thomas Tuchel jetzt mit den Fragen auseinandersetzen, dass eben Roman Abramowitsch diesen Verein, für den ihr arbeitet und den Vertrag ja selber unterschrieben hat, finanziert hat die letzten Jahre und dass es da Verbindungen gibt. Es ist einfach so. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin ja Fußballtrainer. Ne? Du hast ja auch das Geld genommen für diesen Job und das muss dir bewusst sein und du hast Berater. Du musst doch wissen, wo das Geld herkommt. Das ist halt die Konsequenz jetzt.
Kein Mitleid. Und deswegen habe ich auch mit Ovechkin kein Mitleid. Natürlich lässt sich das hier von Deutschland aus easy sagen für jemanden, der null in der Öffentlichkeit steht und der andere ist wirklich der, also wenn man zum Beispiel Slava Malamud da reden hört, sagt er ja, Ovechkin ist der größte Star generell Russlands und damit meint er nicht nur Sport, sondern auch alle Showstars. Also er ist wirklich der größte Promi dieses Landes. Natürlich ist das dann völlig anders, gerade mit der Geschichte des Landes. Ne? Es lässt sich von hier easy sagen, verstehe ich auch. Trotzdem sage ich, es hat ihn meiner Meinung nach niemand gezwungen, vorher so übertrieben pro Putin zu sein. Das war eine bewusste Entscheidung. Vielleicht war es ja auch eine Marketingentscheidung. Vielleicht steht er auch gar nicht inhaltlich auf den. Vielleicht versteht er auch gar nicht, was da wirklich in dem Land so abgeht, weil, darf er nicht vergessen, der ist extrem privilegiert aufgewachsen als Kind von zwei Profisportlern. Seine Mutter war ja Basketball-Olympiasiegerin, sein Vater war Fußballprofi. Das heißt, der ist immer anders aufgewachsen wahrscheinlich als der Durchschnittsrusse, hat immer eine extreme Förderung erfahren, ist früh in die USA gegangen, ist immer nur hofiert worden. Also der hat ja wirklich wahrscheinlich ein Leben, wo nur gelacht wird. Also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Ne? Der hat jetzt kein Leben, was vielleicht andere Leute haben, die ein ganz normales Leben in Russland führen und vielleicht alltägliche Probleme haben. Die hatte der wahrscheinlich in dem Sinne nicht. Das hatte vielleicht einen anderen Blick auf das Land. Trotzdem sage ich, Junge, du brauchst da nicht alles kritiklos abzufeiern und dann dich wundern, dass dir das aber auf die Füße fällt.
Erlaubt mir noch einen Gedanken dazu, der wahrscheinlich unfassbar naiv ist, aber wenn Ovechkin so eine große Persönlichkeit hat und dann da auch eine Macht in dem Land, wie wunderbar wäre es, wenn er diese Macht dann einsetzen würde, um halt
exakt.
Um das Sterben von Menschen zu verhindern. Also, naja.
Das hat Slava Malamud ja auch
dumm
gesagt.
Dumm und naiv, aber wäre halt einfach.
Finde ich gar nicht. Ja. Finde ich gar nicht. Und das hat Slava Malamud ja auch gesagt. Es wäre doch, er hätte so eine Macht. Er müsste ja noch nicht mal komplett von Putin abrücken. Er müsste sich ja nicht hinstellen und den irgendwie Kriegsverbrecher nennen oder sowas, ne? Sondern einfach nur sagen, ganz klare Botschaft, Instagram, was auch immer, ich bin für Frieden. Leute, bitte geht aus diesem Krieg raus. Es bringt nicht. Irgendwie sowas. Ne? Das wäre schon viel. Ich möchte aber ganz kurz uns selber auch nochmal kritisieren. Weil, ernsthaft, weil natürlich haben wir das Thema immer wieder angesprochen. Mir ist sogar eingefallen, dass ich damals 2014 auf meinem nicht von irgendwelchen Leuten gelesenen NHL-Blog sogar einen großen Text darüber geschrieben habe, über Ovechkin und dieses Safe Children from Fascism. Nur kleiner Einschub dazu, natürlich gibt es in der Ukraine auch ein großes Problem mit Neonazis, das wollte ich hier nicht kleinreden, ne? Aber es ist halt nicht so, als sei jeder Ukrainer, der da irgendwie in der Ostregion lebt, irgendwie Neonazi und würde russische Kinder aufessen, ne? Also da ist doch ein kleiner Unterschied. Was ich nur sagen wollte, um uns selbst zu kritisieren, wir haben das immer wieder thematisiert, aber trotzdem haben wir ihn mit dem Wissen, wie sehr er zu Putin steht, trotzdem sehr, sehr abgefeiert doch wieder in den letzten Jahren. Gerade jetzt Anfang dieser Saison, wo er die ganzen Tore geschossen hat und wo es dann hieß, oh, kann er Gretzky aufholen? Da haben wir das auch alle völlig verdrängt. Und ich frage mich jetzt, was macht die NHL eigentlich in den nächsten Tagen? Weil der Herr ist, seitdem er heute Nacht wieder getroffen hat, nur noch 3 Tore davon entfernt, Jaromir Jagr auf Platz 2 zu verdrängen, auf Platz 3 zu verdrängen. Das wäre ja eigentlich was, wenn dieser Krieg jetzt nicht wäre, wäre das hier wieder ein riesen Medienereignis gewesen mit 1000 Stories und Grafiken und Videos und bla bla bla. Wahrscheinlich hätte Jaromir Jagr irgendwie noch eine Grußbotschaft geschickt und alles Mögliche. Meint ihr, die feiern das jetzt ab, wenn das irgendwie in den nächsten Tagen passiert, oder die werden das irgendwie ganz klein fahren?
Ich glaube, da wird man im Moment sehr hitzig drüber diskutieren, was man damit macht.
Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Aber ich denke, nicht so groß, wie es wäre, wenn jetzt nichts passiert wäre, die vergangenen Wochen, also wenn es diesen Krieg nicht gäbe. Aber ich sage halt auch, also so wie ich die NHL kenne, heißt es dann, ja, wir wollen da jetzt die sportlichen Erfolge auf jeden Fall wertschätzen und feiern und das Ganze trennen. Da geht es jetzt um den Sportler Alex Ovechkin. Und das ist halt auch das Thema, weil du es angesprochen hast, ich mache mir da tatsächlich, ja, täglich würde ich fast sagen, Gedanken drüber. Ja, wenn ich in Live-Kommentaren Spieler feiere, also ich bin jetzt mittlerweile, wenn ich mit Leuten spreche oder Spiele habe, dann google ich schon, ob es da irgendwie, dann google ich den Namen mit irgendeiner Kontroverse, weil ich wissen will, ja, gibt es da irgendwas an der Person, das nicht sauber ist, ja, weil ich einfach ja im Spiel dann auf das mache, was die Person sportlich leistet und das natürlich dann in einem gewissen Grad abfeiere. Wieder kurzer Wechsel ins Fußball, Cristiano Ronaldo. Fußball Cristiano Ronaldo ist dann ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie der die letzten Jahre gefeiert ist, und er ist halt ein mutmaßlicher Vergewaltiger. Wie machst du das bei einem Live-Kommentar? Wie baust du das ein? Sagst du dann in dem Moment, okay, die 90 Minuten oder jetzt beim Eishockey die 60 Minuten geht es jetzt um Sportliche, hast noch eine andere Plattform, wie zum Beispiel unseren Podcast, wo du es ab und zu ansprechen kannst, aber auch wir sind dir dann so, wie du gesagt hast, Bernd, das ist völlig richtig, dass wir die sportlichen Erfolge einfach abfeiern. Wie schaffst du das, dass du beides mit reinbringst, dass du einerseits natürlich auch bei Ovechkin diesen herausragenden Sportler hast, der möglicherweise einen Rekord knacken wird, den von Wayne Gretzky, wir jahrelang gesagt haben, nie im Leben kommt da auch nur einer auf 50 Tore hin und er kann diesen Rekord knacken. Und andererseits aber halt natürlich seine politische Rolle oder dann halt bei anderen die gesellschaftliche Rolle, die sie spielen. Ich habe aber auch, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, was da der beste Modus ist.
Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Also man denkt, also um nochmal zum Fußball zu kommen, zum Beispiel auch so ein Messi, ne, der natürlich wirklich ein herausragender Spieler war, aber der halt auch extrem Steuern hinterzogen haben soll, oder wahrscheinlich hat er es, ist glaube ich sogar verbrieft. Oder gucken wir Maradona an, der dann irgendwie gedopt war und sowas, ne? Oder auf ganz vielen anderen Sportarten. Ne? Es gibt ja echt viele Leute, wo man denkt, ja, tolle Leistung, und aber irgendwie kann man es dann auch nicht vergessen, und dann denkt man beim Schreiben, hat man es manchmal im Hinterkopf, aber schreibt es dann nicht. Ne? Und das ist ganz komisch. Ich weiß da auch keine echte Lösung.
Ja, bei Ovechkin ging es mir einfach so, dass ich dann, ich vergesse Dinge auch immer wieder. Natürlich habe ich das im Hinterkopf, die Nähe dann auch dazu, aber in Details und wie klar er sich da geäußert hat, das ist mir jetzt erst wieder bewusst geworden. Also es ist halt einfach so, dass in dieser schnelllebigen Zeit und sowas, also mir geht es zumindest so, habe ich das einfach auch immer nicht so parat. Das wird dann immer wieder in den Hintergrund gedrängt. Deswegen fand ich es interessant, dass du das mal aus deinem Arbeitsalltag so geschildert hast, Christoph, fand ich ganz gut. Wäre, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn das jeder Sportjournalist mal so ein bisschen sich zum Vorbild nehmen könnte. Wobei das natürlich, wo fängt man da an, ne? Und wo hört man auf? Ich weiß nicht, war es bei Puck Soup wahrscheinlich oder beim The Athletic Podcast, wo man eben auch ja so die politischen Meinungen, die politischen Einstellungen von nordamerikanischen Eishockeyspielern dann mal so ein bisschen zum Thema gemacht hat, und dass es eben kein Thema ist und wie sehr das halt ein Thema wäre, wenn die sich halt dann auch so äußern würden und nicht mit ihren Meinungen, meinetwegen pro-Trump oder sowas, als Beispiel wurde dann Bobby Orr natürlich genannt, wie sich das da verändern würde. Und das fand ich einen sehr guten Aspekt. Ist schwieriges Thema, wo ich auch nicht so ganz genau weiß, wie man damit umgehen soll. Aber ich will euch nur mal daran erinnern, wir wollten für diesen ersten Teil, also eigentlich wollten wir ja vielleicht so mal eigentlich gar nicht so wirklich drüber reden, dann wollten wir 20 Minuten drüber reden, jetzt haben wir 34 Minuten drüber geredet. Also es ist nahezu unmöglich, dazu irgendwie einen Übergang zu finden, dann zu irgendwas anderem, aber vielleicht machen wir einfach keinen Übergang, sondern fangen einfach mit dem nächsten Thema an.
Ja, also ich meine, wir haben uns vorgenommen, eine Stunde zu sprechen. Grundsätzlich ist mir da heute auch die Gliederung irgendwie ein bisschen egal. Ich merke doch, dass ich habe jetzt vorher nicht gewusst, in welche Richtung es geht, und mir gefällt die Richtung, in die es geht. Und also auch da nochmal zwischendrin vielleicht gesagt. Also für mich persönlich ist es einfach auch wichtig, mit euch über Eishockey zu sprechen, über diese Themen zu sprechen. Das hilft mir auch. Und ich habe jetzt schon in der halben Stunde was gelernt und dann ist es mir eigentlich egal, ob wir da eine Gliederung drin haben oder nicht. Aber es ist ja tatsächlich so, Bernd, dass ja wir einfach diese Verquickung von Verbindung von diesem Krieg zum Eishockey schon sehr, sehr stark haben, weil wir haben jetzt natürlich über die Person Ovechkin gesprochen, aber es ist ja auch so, dass zum Beispiel, ja, jetzt Spieler aus einer Liga, und ich denke, man kann es, also nee, das falsche Wort, flüchten ist das falsche Wort, dann das Flüchten ist total was anderes, aber Spieler eine Liga einfach verlassen, weil sie dort nicht mehr spielen wollen. Die KHL einfach sagen, nein, ich bleibe nicht mehr in diesem Land, ich gehe, also und zwar in Massen.
Ich weiß nicht, ob es wirklich in Massen passiert, aber es gibt schon die ersten, also wenn man das auf Twitter verfolgt, bei den üblichen KHL-Reporterinnen und Reportern, da sind ja schon die ersten Namen und ersten Vereine sagen schon, ja, hier irgendwie unsere drei Finnen sind weg und unsere zwei Tschechen und sowas. Ich frage mich halt, ob das noch mehr passiert und ja, könnte auf jeden Fall passieren. Ich habe eben extra nochmal nachgeguckt. Aktuell in der KHL-Saison sind 130 Spieler, die jetzt nicht aus Ländern kommen, aus denen es noch Vereine gibt aktuell. Ne? Habt ihr verstanden? Ja? Also ich kann mal ganz so sagen, es gibt ungefähr 40 Kanadier, 30 Schweden, 20 Finnen, 10 Tschechen, 10 Amerikaner. So, dann gibt es noch Letten, Slowaken, Dänen, Deutsche, Esten, Franzosen. Also es gibt dann diverse Spieler. Und die Frage ist, was passiert mit denen? Ein paar werden sicherlich bleiben. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie läuft das denn überhaupt politisch? Sagen irgendwelche Länder irgendwann, ja, du musst raus, wir ziehen dich da quasi ab. Oder sagt vielleicht auch die KHL von sich aus, wir verteilen an US-Amerikaner keine Visa mehr oder was auch immer. Kann ja alles passieren. Und dann ist halt die Frage jetzt mal rein sportlich, dann kommen diese 130 Spieler grob auf den Markt, aber die werden ja nicht in die NHL gehen, vielleicht ein paar von denen, aber der Großteil wird ja irgendwie auf dem europäischen Markt landen. Und dann haben wir die Situation, wo gehen die hin? Eher nicht nach Deutschland wahrscheinlich, außer zu den absoluten Top-Teams, eher nach Schweden, eher in die Schweiz, vielleicht nach Finnland oder Tschechien nochmal zurück, aber trotzdem werden ja auch da wieder Stellen frei. Was ich also mit dieser langen Rede sagen will, der Transfermarkt im Sommer wird extrem heiß, weil halt sehr, sehr viele Spieler von gehobener Qualität auf einmal für Ligen verfügbar werden, für die sie eigentlich sonst nicht gespielt hätten.
Kurzer, echt extrem pessimistischer Einschub. Ich hoffe wirklich sehr, dass das stimmt. Also, dass wir uns im Sommer über den Transfermarkt im europäischen Eishockey unterhalten und dass das ein Thema für uns ist. Aber das nur nebenbei, weil wir das Thema jetzt ja eigentlich damit ja abbinden wollen. Zu den Spielern noch, ich glaube, Elliot Friedman hat da ja versucht, so ein bisschen zu recherchieren und versucht, Kontakt aufzunehmen mit Spielern, die jetzt gerade in der KHL noch aktiv sind. Und das Problem ist ja vor allem, dass die halt schauen müssen, dass die da mit Geld wieder rausgehen. Ne? Also die haben alle gute Verträge, verdienen theoretisch gutes Geld, aber was passiert denn in dieser Situation, wenn sie da noch ausbezahlt, wenn sie für die Restzeit bezahlt? Also keine Ahnung, wie das da läuft. Man hört ja da die wildesten Geschichten. Das wird sicherlich auch nicht von Club zu Club gleich sein. Aber diese Entscheidung, dass man dann eben jetzt rausgeht und dann halt, also ich meine, die haben ja diese Entscheidung getroffen, natürlich ist die KHL eine attraktive Liga, aber warum spielen die da? Weil sie da gutes Geld verdienen. Das ist der Grund, warum die da, oder der Hauptgrund, unterstelle ich jetzt einfach mal, warum die da hingewechselt sind. Und dann einfach zu sagen, okay, aufgrund dieser Situation gehe ich jetzt raus und verzichte dann auf 2 Monatsgehälter, verzichte vielleicht auch auf einen großen Teil meines Gehalts. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Und diese Spieler wollen sich auch nicht äußern, weil das einfach im Moment so ist, wenn du da einen Fehler machst, dann kann das halt einfach sein, dass du wahrscheinlich sogar selbst als Ausländer dann vielleicht am nächsten Tag im Knast bist, weil du halt irgendwie das Wort Krieg in den Mund genommen hast, was einfach da verboten ist, diesen Konflikt Krieg zu nennen. Und ja, das sind, also ich fände es rein menschlich, auch journalistisch, fände ich es hochinteressant, diese Beweggründe und wie es den Menschen da geht, wie es diesen Eishockeyspielern da geht. Man muss sich ja dann auch nochmal vorstellen, dass, glaube ich, in weiten Teilen Russlands eben das auch nicht mehr ganz so einfach ist, an Geld zu kommen. Vieles bricht da im Moment auch zusammen. Das sind ja so Dinge, die man so nach und nach eben erfährt und die natürlich die auch alle mitbekommen. Also das Leben in Russland hat sich halt innerhalb von einer Woche auch extrem geändert. Und dass die da möglichst schnell raus wollen, ist, glaube ich, absolut nachvollziehbar.
Ja.
Ich will jetzt eigentlich das Ganze nicht weiterdrehen in Richtung, sollte jetzt wirklich die KHL-Spieler eben auf dem Markt sein und auch nach Deutschland kommen, was bedeutet das dann wieder fürs deutsche Eishockey? Ich glaube, da kommen wir dann zu weit weg und tatsächlich sollten wir dann vielleicht darüber sprechen, wenn es soweit ist. Aber es ist auf jeden Fall natürlich ein Punkt, den wir, wenn wir tatsächlich über Sport sprechen, über Eishockey sprechen, dann auch beobachten werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. In der DEL allgemein, und ich weiß nicht, ob wir hinten raus noch so ein bisschen optimistischer werden können, auch über das Übersportliche, aber
Ja, eine DL läuft super. Erzähl weiter.
Nein. Also es läuft nicht super in der DL. Also ich bin ja, wisst ja mittlerweile vielleicht auch, dass ich ein Optimist bin und dann immer hoffe, dass sich sportlich zumindest dann nochmal was entwickelt in der Saison, was uns vielleicht dann im April noch ein bisschen Freude bereitet, wenn wir uns mit sportlichen Geschehen beschäftigen. Und ich finde es jetzt momentan in der DL erstens ganz interessant. Natürlich kann man es wieder diskutieren, viele Wechsel und die Mannschaften holen natürlich doch Spieler, obwohl es ihnen ja so schlecht gegangen ist. Und klar, es fallen überraschenderweise jetzt auch noch weiterhin Spiele aus und Spiele, die im Dezember verschoben wurden, in den Januar und Februar hinein, die können jetzt nicht nachgeholt werden. Und komplett überraschend ist tatsächlich der Punktekoeffizient dann am Ende entscheidend. Und es gibt komplett überraschend natürlich einen Gearschten, nämlich den, der absteigt. Ich sage jetzt mal, wenn es die Kölner Haie sind, dann ist es in dem Fall jetzt, würde ich jetzt einfach sagen, dann ist es kein Gearschter, sondern dann ist es halt einfach auch selbstverschuldet. Alle anderen hätten dann ein Argument, dass sie sagen, ja, komische Saison und wie kann das sein und wir konnten nicht mehr aufholen oder was weiß ich. Und natürlich jetzt mit Niederlagenserien dahinter hinten reinrutscht, da musst du vielleicht erstmal in den Spiegel schauen, so wie die Kölner Haie. Aber das eine ist natürlich der Abschiedskampf, der sportlich die Saison dann ja doch sehr, sehr interessant macht, weil jedes Spiel dann wirklich entscheidend ist. Und das ist dann was, wenn ich wirklich rein auf sportliche auf die Spiele schaue und hoffe, dass beide Mannschaften auch mit so 15, 16, 17, 18 Leuten antreten können, dann ist das was die Saison ja schon nochmal speziell macht. Und ich finde auch, im Kampf um die Meisterschaft ist es, und das geht, glaube ich, so ein bisschen in dem Ganzen, jetzt bleiben wir beim Corona-Thema ein bisschen unter, dass wir da schon nochmal wieder eine Wendung jetzt haben, einfach in der Liga, weil wir jahrelang darüber gesprochen haben, wer gewinnt dann das Finale zwischen München und Mannheim und da letztes Jahr jetzt die Eisbären Meister geworden sind, aber ja, das waren halt nur Best-of-Three-Spiele, aber wir jetzt eine Situation haben, wo wir ganz sicher nicht wissen, wer, wenn die Saison normal läuft, im Finale stehen wird und wie sich dann die Playoffs entwickeln und wenn wir rein auf Sportliche schauen, könnte das hinten raus recht interessant werden.
Ja, würde ich nicht nur die Berliner nehmen, würde ich auch die Wolfsburger mit reinnehmen. Ne?
Also, ja. Also ich sage also mehr als zwei Mannschaften.
Die waren jetzt klar, beide im Finale sind jetzt wieder auf 1 und 2, also hast du recht. Also das ist für mich ganz anders und ist natürlich auch, ich erinnere mich, es war irgend so ein DL Media Day vor ein paar Jahren, als es den dann wirklich gab und dann saßen wir so mit Gernot Trippke zusammen und haben dann auch so gesagt, wird das nicht zu langweilig mit Mannheim und München und Salary Cap und blablabla, irgendwelche Themen. Und hat irgendwie gesagt, ach komm Leute, vor 4 Jahren habe ich euch dasselbe über Berlin hören sagen, jetzt sagt ihr das über München und Mannheim. Warten wir mal ab, was in 2 Jahren ist. Naja, hat recht gehabt.
Tja, wie immer. Diese Diskussion könnte man natürlich noch in eine ganz andere Richtung führen. Haben wir übrigens unter der Woche auf WhatsApp auch gemacht, was sehr erquicklich hätte man vielleicht auch veröffentlichen sollen. Ich weiß nicht, ob diese Empörung und dieser Hass, der da auch, ich möchte sagen Hass, auch ein bisschen geherrscht hat in dieser Gruppe, ob wir den jetzt, ob der angemessen ist angesichts der Weltlage. Aber worüber wir überhaupt nicht geredet haben, und das ist natürlich ein Name, der sehr, sehr oft irgendwie gefallen ist, auch in diesem Podcast, ist einfach Dominik Bock. Und der spielt halt einfach bei den Eisbären Berlin neuerdings. Und zeigt offenbar das erste Mal, welch großartiger Eishockeyspieler er werden kann, oder wie seht ihr das?
Also mich hat es auch überrascht, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, wenn es dann auch noch nach Berlin geht, weil Berlin ja eigentlich keine Connection nach Carolina hat, sondern halt nach LA. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber ich habe ehrlich gesagt jetzt noch kein Spiel von ihm komplett gesehen. Ich habe so ein bisschen reingeschaltet letztens, aber dass der grundsätzlich ein guter Mann ist, ist natürlich klar. Die Frage ist nur, ist das jetzt für ihn nochmal quasi der eine Schritt zurück, um 2 nach vorne zu gehen, um nochmal was in der NHL zu versuchen? Oder ist es quasi das Eingeständnis so, nee, es reicht einfach nicht für Nordamerika, dann werde ich halt ein Topspieler hier in der DL und in Berlin kann man da auch schön leben und ganz ordentliches Geld verdienen?
Also ich glaube ja, dass das vor allem die perfekte Situation für ihn ist, weil wenn das, also in eine funktionierende Mannschaft zu kommen, in Reihen zu kommen, wo er einfach sehr, sehr gute Mitspieler hat, in ein System zu kommen, das einfach funktioniert, ist natürlich sehr viel einfacher. Also ich meine, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass der Mann ja eigentlich vor 1,5 Jahren in der DL schon hätte spielen sollen. Ja. Welche Wendung seine Karriere daran erfahren hätte, das will man sich eigentlich gar nicht ausmalen. Das wäre, glaube ich, nicht die perfekte Situation für ihn gewesen. Aber generell bei aller Skepsis, die mich bei dem Namen immer wieder befällt, ich habe ihn nicht wirklich kennengelernt in Nürnberg, aber ich habe mitbekommen, wie er sich da eben vorbereitet hat. Ich habe auch mit Leuten geredet bei den Ice Tigers, die ihn da erlebt haben. Und da konnte man dann schon sehr skeptisch sein, was die Aussichten angeht, Dominik Box irgendwie sein Potenzial zu entfalten. Aber generell ist es natürlich einfach sehr, sehr positiv, dass einer dieser Namen, die jetzt da immer wieder für den Aufschwung des deutschen Eishockeys natürlich auch stehen, in der DEL tatsächlich zu sehen ist und dass er da auch einen sehr erfolgreichen Start hatte. Das ist ja an sich eine sehr, sehr positive Geschichte.
Absolut. Und ich meine, er war ja der erste von dieser Generation der Erstrunden-Drafts. Aber ich erinnere mich auch noch in dem Draftjahr, da hatten wir bei Shorthanded News damals noch Yannick häufiger dabei, der ihn ja schon immer in der DNL beobachtet hatte. Und er hatte damals ganz früh schon gesagt, als wir den Namen fast alle noch gar nicht kannten, super Talent, spielerisch extrem gut, bringt alles mit. Aber es gibt Leute, die sagen, der holt nicht alles aus sich raus. Das konnte man in der DNL vielleicht noch irgendwie verstehen, weil er da anscheinend es nicht nötig hatte und trotzdem extrem dominiert hat, wenn man sich auch seine Zahlen anguckt. Nur, was ich halt nicht verstehe, ist, er ist danach nach Schweden und in die USA gegangen, wo es ja nun wirklich mehrere Spieler von ordentlicher Qualität gibt, wo er eben nicht mehr einfach durch seine natürlichen Skills dominieren kann. Und dass er dann anscheinend nicht wirklich umgeschaltet hat im Kopf. Also ich habe auch mit mehreren Leuten aus der Eishockey-Branche mal über ihn gesprochen. Und jedes Mal kam ja, aber. Ne? Und ich weiß nicht, ob es daran liegt oder ob einfach er damals so hoch eingeschätzt wurde und es einfach nicht reicht. Oder ist natürlich jetzt auch in der Organisation bei Carolina, die eine extrem gute Mannschaft haben. Er ist nicht so bei einem, wie so ein Stützle bei Ottawa oder wie so ein Seider bei Detroit, wo man vielleicht auch einfacher hat, dann in den Kader zu kommen. Trotzdem, auch bei St. Louis war er überhaupt kein Thema. Und vielleicht hat er wirklich es nicht geschafft, im Kopf irgendwann umzuschalten aus diesem DNL-Modus. Also ist nur eine Vermutung, ich kann es überhaupt nicht belegen, aber je mehr ich höre, desto mehr glaube ich das.
Ja. Aber ich finde es, also das eine, also das ist ja immer so dieses, also ich ist einfach unser Job natürlich dann auch über Leute zu sprechen, über Personen zu sprechen und dann immer, also ich weiß jetzt in dem Fall, Bernd, dass du natürlich auch mit vielen Leuten gesprochen hast und ich habe diese Aussagen auch gehört. Können wir uns vielleicht dann, um es vielleicht positiv zu drehen, einfach auch freuen, vielleicht auch so ein bisschen ein schlampiges Genie, das auf jeden Fall die Klasse für die Liga hat. Also ihr wisst, dass ich ein großer Fan des Ekmaier-Peppi war, einfach als Person, der eigentlich immer zu gut war vom Talent her für die Liga, in der er gespielt hat. Und aber irgendwie ist es trotzdem halt dann ein geiler Typ und Bock. Also da weiß ich halt auch. Also ich habe ihn natürlich gesehen, auch bei der U20-Weltmeisterschaft, wo er auch rausgestochen ist, positiv. Geiler Zug zum Tor, guter Schuss. Einfach auch ein bisschen unbekümmert halt, ein Schuss mit dabei. Ich kenne sein Instagram. Ich habe noch nie persönlich mit ihm gesprochen. Ich kenne sein Instagram-Profil, wo man sieht, dass er sich halt ja auch für andere Sachen aus dem Eishockey interessiert, was völlig okay ist, ja, was ja völlig okay ist, tun wir ja auch. Aber also ich lese jetzt hier gerade die super neue Tool bei Elite Prospects, Projected Points on Pace for, finde ich ziemlich geil. Und jetzt hat er natürlich 4 Punkte in seinen ersten beiden Spielen und projected 8 Tore, 23 Assists, was für einen deutschen Spieler in der DL wirklich gute Statistiken sind für 52 Spiele. Und er macht es halt in 15, wenn man der Projection glauben kann. Ist einfach eine Hochrechnung natürlich der aktuellen Stats.
Nee, ich glaube, das kommt so.
Das kann man. Ist immer so, weil wenn einer am ersten Spieltag einen Hattrick macht, dann schießt der auch meistens 150 Tore in der Saison.
Genau. Remember Fabian Brunström in der NHL.
Nee, aber lass ihn halt bis zum Finale da spielen und ich glaube, wir haben da viel Spaß an dem, was er zeigt. Also in seinem ersten Spiel hat er mit Boychuk und Clark gespielt und das war dann halt im Line-Up, egal wie man es nimmt, aber es war halt eine der Top-3-Reihen auf jeden Fall bei den Eisbären Berlin. Dann habe ich über ein bisschen Hockey-Account getwittert. Das ist schon eine ganz geile dritte Reihe eigentlich für die DL. Dann kam das Antwort, ja, die sind alle drei nicht unbedingt in ihrer Prime. Und dann auch so ein bisschen schmunzeln muss, ja, dass Dominik Bock jetzt nicht in seiner Prime ist, als Anfang 20-Jähriger, 22-Jähriger, ist dann vielleicht auch klar. Und mir ist es dann persönlich, also das, ich finde es natürlich immer schöner, wenn Leute das meiste rausholen aus ihrem Talent, klar. Aber wenn wir dann guten, jungen, deutschen DL-Spieler regelmäßig sehen, finde ich das eigentlich ganz geil. Und wenn das mal wieder so ein bisschen ein Typ ist, dem vielleicht manche Sachen egal sind, was man dann auch auf dem Eis sieht, warum nicht, macht sicherlich die Geschichte unterhaltsamer. Und es ist auf jeden Fall, das hat er ja jetzt schon in der DL gezeigt, ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Ich meine, der hat in Schweden gespielt, der war jetzt in der AHL zuletzt. Klar, vielleicht wäre da noch mehr drin gewesen, aber dieser Werdegang dann über Schweinfurt, ganz, ganz wichtig, ja, Sebastian, sein Franke, ja, Dominik Bock,
ein Schnüdel.
Über Köln, Schweden, dann natürlich die große Station in Krefeld und jetzt eben Chicago Bulls. Kaugummi-Count beim Draft. Ich glaube, das hat jetzt noch keiner gesagt. Das war ja auch so eine Geschichte, wo man sich zum ersten Mal gedacht hat, okay, tritt man so auf, wenn man in der ersten Runde gedraftet wird. Aber ja, vielleicht hat das damals schon gezeigt, dass er halt einfach ein bisschen anders tickt. Und vielleicht ist es aber für das, was er auf dem Eis zeigt, zumindest auf DEL-Niveau, ganz cool.
Ja, aber ich kann sagen, also vielleicht ist das ja auch einfach sein Naturell, dass er so sein muss, um sein Spiel so spielen zu können. Es muss ja nicht jeder der oberverbissene Ekel-Ehrgeiz sein, der allen auf die Nerven geht. Bei manche entwickeln sich vielleicht dann erst, weil sie halt eher so ein Freigeist sind. Das ist ja auch in Ordnung. Nur dann wird es wahrscheinlich nicht für die NHL reichen, wobei ich das jetzt gar nicht abschließend bewerten will. Ich finde auch erstmal cool, dass er den Schritt gegangen ist, weil ist ja auch schön, so einen Spieler dann mal häufiger selber hier zu sehen. Vielleicht profitiert er natürlich auch vom großen Eis. Darf man auch nicht vergessen, dass das für seine Spielweise vielleicht gar nicht schlecht ist, weil er eher auch ein technischer Spieler ist. Ja, warten wir mal ab. Also ich würde mich freuen, wenn er ein guter DEL-Spieler wird über die nächsten Jahre, aber ich fände es auch nicht so schlimm, wenn er es nochmal drüben versuchen würde.
Ja, das ist dann die Frage. Aber das ist
auch die Frage. Ein Gedanke ganz kurz noch dazu. Und es zeigt natürlich auch, dass wir sind ja immer, also für uns ist ja Erstrundenpick immer so was Magisches. Ne? So ein Stempel, der wird ein Superstar. Aber da sieht man natürlich auch, und das kann man natürlich auch, wenn man so alte Draft-Rankings sich anguckt, dass halt selbst ein Erstrunden-Pick keine Garantie für eine große NHL-Karriere ist. Also es gibt ja Leute, die sind sogar irgendwie Top 5 gedraftet worden und haben keine 20 Spiele gemacht. Also das darf man auch alles nie vergessen.
Ja, wobei jetzt, also das ist erste Runde und klar ist erste Runde hoch, aber in diesem Draft, in dem er gezogen wurde, Rasmus Dahlin an 1, Svechnikov war da 2, Kotkaniemi, Kachak, Quinn Hughes war da mit dabei, Adam Boqvist, ja, habe ich natürlich alles im Kopf, was war nach 26, ja. Nach ihm, also in der ersten Runde, Rasmus Sandin an 29 in diesem Draft, also auch noch Spieler dann hinter ihm in der ersten Runde, die...
Da ist doch ein paar Jahre her jetzt schon, ne?
Ist ein paar Jahre her. Also klar, finde ich auch mal First-Round-Pick wow, aber also First-Round-Pick heißt natürlich auf gar keinen Fall gleich erstes Jahr NHL und dann ist halt, ja, kommt halt das, was dazwischen kommt und wenn du nicht sofort in die NHL reinkommst, dann gibt es halt Umwege und manche gehen diese Umwege gut und vielleicht jetzt so wie Moritz Seider dann erstmal über Europa und können da tatsächlich in jungen Jahren schon dominieren und entwickeln sich auch weiter und für andere, ja, geht es halt nicht weiter. Also nochmal, klar, großes Talent und wir denken uns immer, hey, der kann so Eishockey spielen und warum nicht mehr, warum ist das dann kein gesicherter NHLer? Wird jetzt auch in Schweden und in der AHL und dann jetzt auch in Berlin nicht am Hungertuch nagen, also es wird auf jeden Fall reichen und ja, vielleicht ist dann das für sein Leben besser. Müssen wir ihn, glaube ich, einfach mal selber persönlich fragen. Also ich habe jetzt auch noch nie so ein Interview gelesen mit Bock oder gehört, wo man halt auch mal die Fragen hört, so in Richtung, was sagst du dazu, dass das irgendwie so die allgemeine Meinung ist, dass du dein Talent ein bisschen verschleudert hast. Vielleicht hat er da eine ganz gute Aussage dazu.
Ja. Aber wirklich in diesem Draft erstaunlich wenig passt. Also in der ersten Runde. Da sind sehr, sehr viele dabei, die jetzt ziemlich gute Rollen spielen. Aber nur nebenbei.
Aber auch aber absoluter Superstar für mich.
Svechnikov ist doch für dich irgendwie kommender absoluter Weltstar, oder? Oder eigentlich jetzt
also
schon?
Kein Weltstar. Also der ist schon gut. Er ist nicht ganz Top 10 gewesen, wie irgendjemand hier prognostiziert hat. Ja, du warst das. Und aber trotzdem, also ihr wisst, was ich meine. Ne? Da ist jetzt kein Cale Makarbei oder kein Austin Matthews oder kein.
Ja, das stimmt. Ja.
Das stimmt.
Aber in der Breite. Breite.
Also ich meine, Rasmus Dahlin ist, glaube ich, im Moment irgendwo habe ich es heute, glaube ich, sogar gelesen, irgendwie auf einer 62-Punkte-Pace so in den letzten Spielen. Also der wird jetzt auch so langsam, der hatte halt wirklich wahrscheinlich die
schlechteste. Er hat ja Glück mit seinem Verein gehabt, muss man sagen. Er hat sehr konstante Mannschaft gehabt, sehr konstante Trainer, also da hat sich ja nichts geändert viel. Und
das ist bei Quinn Hughes natürlich nicht ganz, also vor 2 Jahren ist er immer in einem Atemzug mit Cale Makarov
genannt. Ja, eben, wollte ich gerade sagen.
Das ist natürlich auch schon nochmal.
Gut, damals ist Elias Pettersson auch mit diversen Leuten in einem Atemzug genannt worden. Was ist schiefgelaufen in Vancouver?
Ja, komisch, ja.
Und halt nochmal, also klar, diese Formulierung passt, besteht halt einfach, aber wenn jemand halt mit 22 ein Topspieler in der DEL ist, logisch für die Höhe der Decke, die man erwartet hätte, vielleicht ein bisschen zu wenig, wenn du in 25 gezogen wirst von den St. Louis Blues wie Dominik Bock, aber grundsätzlich mit 22 Top-DEL-Spieler gibt es jetzt auch nicht so viele in Deutschland. Also
oder vielleicht geht er noch in die Schweiz oder nochmal nach Schweden.
Ja, genau.
Alles Mögliche drin.
Absolut. Also, deswegen freue ich mich ja einfach so, jemanden da zu sehen. Wo ich mich übrigens auch darüber gefreut habe, ihn zu sehen, war am Mittwochabend Jalen Smarek als verschwurbelter Printjournalist macht man sich immer so Gedanken, was man da für einen Einstieg wählt, und dann will man natürlich auch die Ukraine und will immer das ganze Ding irgendwie, und da war natürlich James Marek dann irgendwie genau der Richtige, um da so einen Text damit dann anzufangen. Aber wenn man dem dann so genauer zuschaut, also selten einen lässigeren Eishockeyspieler in der deutschen Eishockeyliga gesehen. Ja, ja. Meine Güte, der, also wie sagen junge Menschen, also der hat mal richtig den Swag. Also der wirkt oftmals so wie wirklich so ein abgezockter Bierleague-Spieler, der da alle irgendwie austanzt, aber dabei nicht so aussieht, als würde er sich irgendwie anstrengen. Stimmt natürlich nicht, ist einfach nur seine Art und Weise, wie er auf dem Eis wirkt. Aber das lohnt sich wirklich, den mal genauer anzuschauen. Hat er auch ein sehr geiles Tor geschossen. Also wow, damit hat man in Bietigheim einen richtig guten Mann geholt. Und kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass er nächstes Jahr noch in Bietigheim spielt, aber das hat richtig Spaß gemacht, dem zuzuschauen.
Exakt so. Ich als persönlicher Weltranglistenfünfter war natürlich so ein bisschen arrogant, als ich hörte, dass der jetzt irgendwie aus der Ukraine herkommt, habe ich so gedacht, naja, ich habe sogar ganz bisschen gedacht, ist das jetzt ein Marketing-Move für Bietigheim? Ja. Ich meine, irgendwie so ukrainische Liga, also bitte. Und dann sehe ich den, ein paar Wochen später haben die hier in Düsseldorf gespielt. Ich denke, Moment mal, warum hat die kein anderer geholt? Also der ist richtig
gut. Ja, aber also da ist es halt auch, also bei Smarek gibt es ja, also wer das nicht weiß und nicht mitbekommen hat, gibt es ja auch, also der ist ja auch aus der Ukraine dann gegangen, weil er ja auch in diesen Rassismusskandal verwickelt wurde, Gegenspieler, der da die Banane geschält hat und abgebissen hat, eine unfassbar widerliche Aktion, und da hat er, glaube ich, 5 Spiele gemacht, Smarek ist dann gegangen, und dann siehst du aber eben auch, wenn du dann, ja, so jemand dann wirklich, so wie ich das mitbekomme, aus Bietigheim eine Heimat gibst und den auffängst und auch in deinem Verein auffängst, dann gibt er dir auch was zurück, jetzt an sportlicher Leistung. Und also ich habe so ein paar, auch in der bisschen Hockey-Fankurve sind ja Leute, die aus Bietigheim kommen, die dann meinen, ja, der fühlt sich so wohl und fand es so toll, dass er eben dann einen Verein gefunden hat und so gut aufgenommen worden ist, dass sie davon ausgehen, dass er tatsächlich dann nochmal eine Saison spielt, um sich auch zu bedanken. Und ich glaube, das erste, zweite Spiel, das er gemacht hat, war ich dort und habe mir auch gedacht, okay, dann schaust du mal so, ist das jetzt so ein harter Defensivverteidiger, also räumt er ab, ist das jetzt so ein, ja, ist auch Rechtsschütze, so ein Typ seiner Akulazi da hinten drin, oder ist es ein Offensivverteidiger, so ein eleganter, und der scored was, und dann habe ich mir gedacht, boah, der spielt das einfach lässig runter, überall auf dem Eis, und es sieht eigentlich so spektakulär und unspektakulär aus, und das fand ich auch irgendwie geil. Ich habe jetzt, also jetzt, nachdem du es gesagt hast, Sebastian, fällt es mir ein, ja, so ähnlich würde ich das auch unterschreiben, also schon cool. Ja.
Zwischendrin setzt er dann nochmal so im Rücken des Schiedsrichters mal so einen richtig fiesen Crosscheck nochmal an, also kann er auch. Wie gesagt, lohnt sich, den Spieler mal genauer anzuschauen. Was ich wirklich abgefahren finde, ist, dass er ja wirklich Urgroßeltern hat, die aus der Ukraine kommen. Das hätte ich auch gerne nochmal recherchiert, wie das eigentlich genau hat laufen können. Also das spannender Mann.
Ja. Das war der Roundtable. Vielen Dank an Sebastian Böhm und an Bernd Schwickerath. Hat Spaß gemacht, die letzte Stunde mit euch über Eishockey zu sprechen.
Ja, immer, oder?
Ja.
Ja, also finde ich tatsächlich auch, ich habe heute früh bin ich um, habe ich das vorhin schon erzählt? Nee, weiß ich nicht genau. Um 4.30 Uhr habe ich den Fehler gemacht, irgendwie gleich aufs Handy zu schauen. Normalerweise schaue ich mir dann halt
4.30 Uhr, was ist mit dir los?
Ja, ich wollte ja erst um
Brot vom Zeitungsdienst oder was?
Ich wollte ja erst um 5.17 Uhr aufstehen, bin dann aber davor schon aufgewacht, weil ich so aufgeregt war. Die CrossFit Opens sind wieder, ist nur nebenbei.
Also, habe ich mir gedacht, weil ich so aufgeregt war heute Roundtable, da kann ich nach 4.30 Uhr nicht mehr schlafen.
Nee, hatte damit nichts zu tun. Da bin ich mittlerweile total abgebrüht, was den Roundtable angeht. Und dann, also NHL-Ergebnisse normalerweise irgendwie schauen, wie meine Fantasy-Jungs halt so gespielt haben und sowas. Und dann siehst du halt einfach, dass irgendwie das größte Kernkraft der Welt in Flammen steht. Und also der Start in den Tag war extrem mies. Bei den Open habe ich auch nicht abgeliefert, aber ihr habt mir ein Lächeln wieder ins Gesicht gezaubert. Deswegen meine ich das auch ernst. Es hat Spaß gemacht, trotz allem. Vielen Dank.
Und danke euch fürs Zuhören. Das war der Roundtable. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschö.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.